Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit. Unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigtext, den ich herausgesucht habe zum Thema dieses Gottesdienstes, Christus im Alten Testament finden halt. Wir sehen überall Jesus in jedem Vers der Bibel. Dieser Text nimmt uns mit ins Jahr 1350 so etwa vor Christus. Die Israeliten sind in Ägypten bedrückt. An Josef denkt der Pharao nicht mehr, der ist viele Generationen tot. Das Volk Israel ist sehr groß geworden und lebt in Sklavendienst dort in Ägypten, in Fronarbeit, in schlimmer Situation, schreit zum lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott beruft einen, der das Elend wenden soll, indem er das Volk herausführt, Mose. Ein Text, den wir gleich hören werden, die neuen Verse aus dem zweiten Kapitel des Buches Exodus, berichten von der Berufung des Mose. Und diese Berufung ist da nicht so eine ganz einfache. Die meisten Berufungsgeschichten der Bibel, die ziehen so ein bisschen was mit sich, aber keine ist so ausführlich geschildert wie die des Mose. Nicht nur, wie Gott ihm begegnet dort im brennenden Dornbusch, wo der Dornbusch da nicht verzehrt wird, sondern eben auch das, was dann passiert. Mose ist da nicht wie so ein guter Soldat, der die Hacken beieinander schlägt, sagt, ich kriege einen Befehl, ab nach Ägypten, ich muss das Volk rausführen, sondern der will nicht. Der kommt dann mit ganz vielen Ausreden. Als Gott ihn berufen hat, da sagt er als erstes halt, also wer bin ich denn überhaupt? Nicht so ein bisschen so charmant, so nach dem Motto, da denkt man noch, naja, das ist eben bescheidener Typ, wer bin ich denn halt? Und Gott sagt ihm, nix, du gehst hin, ich bin schon mit dir, auch wenn du klein und unbedeutend bist. Dann sagt er als nächstes bei der Ausrede, das ist die zweite Ausrede halt, ja, die werden mir nicht glauben, ich weiß ja gar nicht, wer der Name ist, sein Name ist. Dann offenbart Gott ihm den Namen, Jahwe, sagt, in diesem Namen sollst du sie herausführen. Dann kommt die vierte, ich komme gleich zur dritten Ausrede, die vierte Ausrede, dass er sagt, ja, du musst dich da vertan haben. Gott, ich bin gar nicht beredet, ich habe so eine schwere Zunge, hat vermutlich gestottert halt. Er sagt, ja, kein Problem, du hast den älteren Bruder, den Aaron, den schicke ich zu dir, der wird dir entgegengehen. Der wird dann für dich sprechen, der wird das schon das Rhetorische erledigen halt. Und nachdem das nichts gebracht hat, da sagt er bei der fünften Ausrede, ich habe gar keinen Bock, sende, wen du willst. Und dann schaltet der Herr, wird super zornig halt. Und dann erst geht Mose los halt. Also auch nochmal Trost für uns, wenn wir so manchmal von Gott geschickt werden, das ist ja bei uns manchmal nicht anders, wenn wir klaren Befehl haben, Mensch, geh zu deinem Nachbarn, geh zu deiner Schulkameradin hin und sag dir das Evangelium, da brauchen wir auch manchmal mehrere Anläufe und reden uns häufig raus. Aber die dritte Ausrede, die habe ich ja eben übersprungen, das ist Teil dieses Textes halt. Und zwar sagt da Mose, sie werden mir nicht glauben. Sie werden mir nicht glauben. Das ist ja auch so eine Urangst, die wir in uns haben. Wenn wir von Jesus sprechen, wir wissen, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und wenn ich jetzt mit meinem Nachbarn, mit meiner Nichte, mit meinem Arbeitskollegen spreche, sie werden mir nicht glauben. So what? Aber diese Ausrede, die Mose gebraucht, da sagt Gott, pass auf, ich gebe dir Zeichen. Ich gebe dir Zeichen, drei Zeichen an die Hand und dann wird das Volk dir glauben. Und über diese Zeichen möchte ich predigen, aber zunächst einmal euch diesen Text vorlesen, den ich als Predigtext rausgesucht habe, 2. Mose 4, die Verse 1 bis 9. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, einen Stab. Der Herr sprach, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange und Mose floh von ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie war zum Stab in seiner Hand. Und der Herr sprach, darum werden sie glauben, dass der erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke deine Hand in den Baustein des Gewandes. Und er steckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach, tu sie wieder in den Baustein des Gewandes. Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie hinauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Und der Herr sprach, wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir doch glauben bei dem anderen Zeichen. Wenn sie aber diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es aufs trockene Land, dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf trockenem Land. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese wunderbaren neun Verse, die du uns heute Morgen schenkst als Predigttext. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diese Verse, dass du zu uns sprichst, dass wir dich erkennen in dem, wo du hier verborgen bist, schon im Alten Testament, und dass wir erkennen, was dieses für unser Leben zu bedeuten hat. Dass das geschieht, dass wir Erkenntnis haben aus dieser Predigt heraus, das wird allein dann passieren, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Drei machtvolle Zeichen, damit sie glauben, so habe ich diese Predigt überschrieben. Und bevor ich die jetzt gleich nochmal benenne und dann eben zur Predigt komme, muss ich noch eine Sache vorweg schicken. Ist auch wichtig. Dreimal kriegt das Volk ein Zeichen. Wenn sie da nicht geglaubt hätten, dann wäre es das gewesen. Dreimal. Das ist etwas, was in der Bibel nochmal gesagt wird, im Hiob-Buch halt. 2 bis 3 Mal ruft Gott ganz klar Menschen, zeigt sich ihnen in seiner Herrlichkeit, und wenn sie dann abgelehnt haben, dann ist es vorbei. So auch hier beim Volk Israel, die Gott sei Dank, nachdem sie die Zeichen gesehen haben, geglaubt haben, anders als Pharao, der 2 der 3 Zeichen sieht und nicht glaubt. 3 machtvolle Zeichen, damit sie glauben. Ich möchte sprechen über das Stabzeichen als Zeichen für die Macht über den Teufel. Zweitens über das Handzeichen, das Zeichen der Macht über, zur Reinigung von der Sünde. Und drittens über das Wasserblutzeichen, das Zeichen der Macht über den Tod. Das erste, das Stabzeichen, das Zeichen für die Macht über den Teufel. Wir haben ja 2 Dinge in diesem ersten Zeichen. Da ist der Stab und da ist die Schlange. Das ist erstmal der Stab. Stab ist ein Zeichen der Autorität. Die Hirten, also die früher vorangingen der Herde, die hatten immer einen Stab. Da kommt das her. Ein Stab, den wir dann auch beispielsweise im Psalm 23 finden, wenn es da heißt, und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Es ist ursprünglich ein Schutzinstrument. So ein Stab hatte Mose, diesen Mosestab schmeißt er hin, das ist der Mosestab, den er später recken soll über das Schilfmeer, und das Schilfmeer teilt sich. Das er nimmt in der Wüste, als kein Wasser ist, und schlägt auf den Stein. Und es kommt Wasser aus dem Stein, der Jesus ist. Auch Aaron hat einen Stab. Bei den 10 Plagen, die dann kommen, heißt es bei den Stechmücken und bei den Stechfliegen, da soll Aaron hingehen und seinen Stab ausstrecken halt. Der Stab Aarons war ein ganz wichtiger Stab, als dann in der Wüste gemurrt wird. Es gesagt wird, das ist doch nicht richtig, dass nur die Familie Aarons hier den Priesterdienst vollzieht, das ist nicht in Ordnung halt. Da bringen sie aus den Geschlechtern die Stäbe herbei halt und sie legen sie alle vor der Stiftshütte nieder. Und am anderen Tag grünt ein Stab, das ist der Stab Aarons. Der ist so wichtig, dass er dann der Lade beigegeben wird. Stab spielt eine wichtige Rolle, auch als die Jünger ausgesandt werden, als Zeichen der Macht von Jesus, Markus 6, da ist es so, dass er sagt, nehmt nichts mit euch mit, kein Geldbeutel, nichts zu essen, gar nichts, nur einen Stab. Das soll heißen, ihr kommt in Autorität, der Stab. Auch wenn ihr seht, in der katholischen Kirche oder orthodoxen Kirche, die Bischöfe, die Hirten sind, die Leitung haben, die Macht und Autorität in der Gemeinde, in der Kirche haben, die haben immer Stäbe bis zum heutigen Tag, die Bischofsstäbe. Und nicht nur die kirchlichen, geistlichen Führern, die Autorität haben in dem Staat, wie es ausdrückt, auch bei den weltlichen Potentaten. Die Zepter, das deutsche Wort Zepter kommt vom griechischen Skeptron. Und Skeptron heißt nichts anderes wie Stab, heißt Stab. Ein Zepter ist nur ein Stab, das sehen wir auch. Wir haben jetzt ja neulich noch gesehen, die Königskrönigung von Charles, ne? Was kriegte der? Der hatte eine Krone, der hatte ein Gewand und ein Zepter. Insignien der Königskrönung. Auch das sind Dinge, die in der Bibel große Rollen spielen. Der Stab, die Krone und eben das Gewand. Gewand kommen wir gleich noch drauf zu. Und das ist eben Zeichen der Autorität, das Mose hier hat.
Das ist Zeichen der Autorität und der Macht, den Stab, den er hat. Dann ist ein anderes Zeichen hier in diesem ersten Zeichen, das ist die Schlange. Die Schlange, das wissen wir alle, ist Zeichen des Satans, des Widersachers. Die Schlange verführt Adam und Eva im Paradies. Es ist die Schlange, die zertreten wird. Der alte Drache, die böse Schlange halt, das ist der Satan. Und dieses Zeichen zeigt, dass eben Mose Macht über den Teufel hat. Und jetzt müssen wir noch weiter wissen, historischer Kontext für die Israeliten damals. Im alten Ägypten wurden die Schlangen verehrt als Gottheiten. Das waren ihre Gottheiten. Der Pharao selber hatte auf seiner Krone ein Diadem, in dem eine Schlange drin gewesen ist. Und wenn jetzt Mose hingegangen ist mit seinem einfachen Stab, den hinwarf und der zur Schlange war, dann konnte ihn wieder anpacken halt, nicht? Und er wurde wieder zum Stab. Dann durften die Israeliten damals wissen, der hat Macht über den Pharao. Und der Pharao ist ein Sinnbild für den Teufel. Übrigens ganz interessant, hier steht in dieser Geschichte, als er zur Schlange wird, floh Mose von ihr. Die erste Reaktion, die er hat, der checkt das gar nicht halt, nicht, dass er Macht hat, die ihm gegeben ist von Gott halt. Ne? Man musste Gott ihm ja sagen, pack sie hinten am Schwanz an, was auch eigentlich Schwachsinn ist halt. Wenn man eine Schlange hat, dann will nicht von der gebissen werden, dann packt man sie hinterm Kopf an halt. Ne? Wenn man am Schwanz passt, dann muss man befürchten, dass sie einen noch beißt. Aber das ist egal, die Schlange kann Mose nichts tun. Zunächst einmal flieht er vor ihr, so wie er vor dem Pharao auch geflohen war, als er den Ägypter getötet hatte halt. Aber Pharao hat keine Macht. Satan hat keine Macht. Gott hat die Macht. Und das drückt sich aus in diesem Symbol eben, in diesem Stabzeichen, Zeichen für die Macht über den Teufel. Jetzt habe ich ja gesagt, es ist nicht nur eine Geschichte damals, vor fast 3.500 Jahren, sondern wir finden in jedem Kapitel der Bibel überall Jesus Christus. Und auch hier finden wir Jesus. Hier finden wir überall Jesus. Wer in der Bibel zu Hause ist, der weiß, was Jesus in der Hand hat. Wir machen ja gerade Offenbarung. Da ist an einigen Stellen immer wieder, dass er das Zepter in der Hand hat. Wir hatten gerade in der letzten Stunde Offenbarung 19, da heißt es über Jesus, aus seinem Mund wird ein scharfes Schwert kommen, damit er alle Völker schlage und er wird regieren mit einem eisernen Stab, mit einem Zeptron, mit einem eisernen Stab und er tritt die Kelter voller Zorn mit dem grimmigen Zorn Gottes halt. Oder in Offenbarung 2 heißt es, wer überwindet, hält meine Werke bis ans Ende und ich will ihm Macht geben über die Heiden und er soll sie weiden mit eisernem Stabe und wie ein Gefäß eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Das ist dann der Gemeinde Jesu gesagt, die eben von ihm, der den eisernen Stab hat, diese Macht hat. Übrigens schon etwas, was im Alten Testament geweissagt ist. Psalm 2 heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, ich will dir die Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum und du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Also das Zepter als Insignium der Macht Jesu Christi. Nochmal, natürlich das, was vor 3.500 Jahren damals passiert ist, eben in Ägypten, was damals Mose getan hat. Aber nochmal, diese Verse sind nicht von Menschen nur niedergeschrieben als ein Bericht, was damals passiert ist, sondern, das haben wir in der ersten Lesung gehört, es ist Gott, der uns tiefere Weisungen hier drin gibt. Und das, was hier die Botschaft ist, halt, so wie das Leiden in Ägypten, das satanischen Ursprungs hat, ein Ende hat, weil da jemand anders die Macht über den Teufel hat, so dürfen wir das auch wissen für unser Leiden, in dem wir jetzt stehen, für das Leiden dieser Welt halt. Die satanischen Mächte sind besiegt. Einer hat das Zepter in der Hand, den eisernen Stab, von dem in Bezug auf Jesus, wie gesagt, immer wieder die Rede ist. Das ist unser Herr und Heiland. Er hat die Regentschaft über den Teufel. Und das ist wichtig zu wissen für all das Elend, dessen wir hier immer wieder teilhaftig werden in dieser Welt. Ob es der Hunger ist, den wir erleben im Großen, ob es die Kriege sind, die da toben, ob es irgendwelche Naturkatastrophen sind, all das Große oder im Kleinen. Wenn eine Beziehung zerbricht, wenn wir die Alterungsprozesse an unserem Körper erleben, all diese Dinge kommen alle vom Teufel. Aber der Teufel hat keine Macht mehr. Genauso wie damals in Ägypten. Ja, für Zeit und Stunde müssen wir noch leiden. Aber das ist die Botschaft. Teufel ist besiegt. Ein anderer hat die Macht. Und das ist dieses machtvolle Stabzeichen. Nicht nur für das Volk Israel. Das war schon gigantisch, sowas zu sehen. Gar keine Frage. Übrigens, die Zauberer des Pharaos können bei diesem Zeichen erstmal mit. Aber als sie ihre Stäbe hinschmeißen, die zu Schlangen werden, dann frisst sie der Stab des Mose, also die Schlange, die Mose da aus dem Stab gemacht hat. Halt. Aber wir wissen einfach, Gott sitzt im Regiment und er steuert auch den Teufel. Und das ist wichtig für das Weltgeschehen, aber eben auch für unser ganz Persönliches. So wie damals der einfache Israelit in der Fronarbeit stehen musste in Ägypten, leidend unter den Umständen, dadurch sehen konnte, jawohl, ein anderer herrscht und er hält das alles in seinen Händen und bei ihm bin ich geborgen. So dürfen wir das wissen, die wir leiden unter der Macht des Widersachers, die sehr unterschiedlich ist. Jesus ist da und er hat die Macht über den Teufel. Ein zweites Zeichen, das ist das Handzeichen. Zeichen der Macht zur Reinigung von der Sünde. Da geht Mose hin und er steckt die Hand in sein Gewand, zieht sie raus und sie ist aussätzig, sie ist weiß. Und dann schiebt er sie wieder rein und sie ist rein. Es zeigt, dass es in der Hand des lebendigen Gottes ist, rein zu machen von der Sünde. Wie? Eben indem man die Hand ins Gewand steckt. Das ist so in Anführungszeichen ja dieses wunderbare Zeichen, so ein bisschen kritische Leute würden sagen, ja, das ist so der Trick, den Gott Mose da mitgibt, aber das ist viel mehr als ein Zeichen, das Mose dem Volk dann gegeben hat, viel mehr als irgendein Trick, mit dem er vermeintlich Leute überzeugen konnte. Es ist Botschaft Jesu Christi. Er ist es, der reinmacht von der Sünde. Und der Aussatz ist immer wieder ein Bild im Alten wie im Neuen Testament für die Sünde. Er macht rein, indem wir, und jetzt kommen wir wieder zum Bild des Gewandes, nochmal, auch das ist ein Insignium der Herrschaft. Und er guckt jetzt die Bilder, wo Prinz Charles vor einigen Monaten gekrönt wurde. Was hatte er um so ein Gewand? Das waren so weiße Hermelinpelze, halt so ein ganz wunderbares Gewand. Das gehört zum König dazu, die Krone, das Zepter und eben das Gewand, das sein herrschaftliches Gewand hat. Könnt ihr sehen, auch Napoleon am Thron sitzen, hat auch so ein riesen Zepter in der Hand, auch eine Krone, auch ein Gewand, das gehört mit dazu. Und wir müssen, um rein zu werden, ganz so wie Mose die Hand ins Gewand stecken musste, auch, und das jetzt im Bild gesprochen, an das Gewand Jesu ran. Da werdet ihr sagen, was bedeutet das denn? Die, die in der Bibel zu Hause sind, wissen jetzt, worauf ich anspiele. Auf die Geschichte der Frau, Markus 5, die da seit 12 Jahren den Blutfluss hat. Die da so furchtbar leidet halt, nicht? Die so viel Kraft verloren hat, das können wir uns vorstellen. Wenn man 12 Jahre permanent seine Tage hat, immer mehr Blut verliert halt, nicht? Die ihr ganzes Vermögen, so erzählt, die Bibel aufgebraucht hat halt, die Ärzte konnten ihr nicht helfen halt. Die psychische Belastung, die damit verbunden ist halt, aber vor allen Dingen eins war schwer für sie. Sie war kultisch unrein. Seit 12 Jahren konnte die am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen. Nicht in die Nähe des Tempels, keinen Mann berühren, mit keinem Priester oder Leviten halt Kontakt haben. Sie war ausgegrenzt und durfte natürlich auch keine Nähe zum lebendigen Gott haben. Und dann versteht sie eins, um von diesem Elend loszuwerden, von meiner Unreinheit, von meinem Blutfluss, der eben Unreinheit bedeutete, da gibt es nur eins, ich muss sein Gewand berühren. Sie sagt, könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund. Und dann passiert das, dass Jesus in einer großen Menge sie von hinten an ihn rankommt und sie nur berührt, nur sein Gewand. Und sie wird geheilt von ihrer Krankheit sofort in diesem Moment. Dann heißt es, Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist halt. Die Kraft, die diese Frau reingemacht hat. An anderer Stelle heißt es, Matthäus 14 halt, dass Menschen gekommen sind und sie ihn inständig baten, nur den Saum seines Gewandes anfassen zu dürfen. Und alle, so heißt es da Matthäus 14, Vers 36, und alle, die ihn berührten, wurden vollkommen gesund. Jetzt ist Jesus nicht mehr leibhaftig hier auf Erden. Wir können nicht das Stück Stoff anfassen, was er als Gewand trägt. Aber, und das sagt dieses Handzeichen, und das sagen auch diese Geschichten aus dem Neuen Testament, wir müssen in Berührung mit Jesus kommen. Dann werden wir rein von unserer Schuld und Sünde. Das ist die Botschaft, dieses Zeichen. Nochmal, Zeichen damals für das Volk Israel, was Mose gehabt hat. Aber für uns die tiefe Botschaft, die hier drin steckt. Wir müssen in Berührung, in Kontakt, in direkten Kontakt mit dem lebendigen Gott kommen, mit dem wir ja eigentlich gar nicht in Kontakt kommen könnten, ob unserer Unreinheit. Aber das ist am Kreuz von Golgatha möglich geworden. Da, wo wir hin müssen, um quasi ihn anzufassen, in seiner Herrlichkeit, in seiner Königswürde, das ist das Kreuz von Golgatha. Und dann werden wir rein von all unserer Sünde. Und das ist die Botschaft, die hier drin steckt. Der Satan, über den, das war das erste Zeichen, über den Jesus alle Macht hat und der besiegt hat, und dessen Schicksal schon in der Bibel drin steht, dass er geworfen wird am Ende aller Zeiten in die Hölle, der arbeitet mit einem Mittel, mit der Sünde. Und er arbeitet auch in deinem und in meinem Leben mit der Sünde. Und er ist momentan auch dran, in deinem und meinem Leben mit der Sünde zu arbeiten. So wie damals in Ägypten. Da war es der Pharao. Symbol für das Teuflische, der das Volk unterdrückt und das Leben eng machte. Und sie drohten, von Gott wegzugehen. Und Gott zeigt ihnen einfach den Weg raus aus dem Elend. Und so auch in deinem Leben. Du hast auch so dein Ägypten, wo der Teufel dich bedrängt in all dem Schwierigen, wo du auch immer wieder zu Sünde verführt wirst. Und da sagt dir Gott heute noch einmal, durch dieses Zeichen des Mose, für dich gibt es Befreiung von deiner Sünde und Schuld. Für das, was dein Leben eng macht, durch die Berührung mit mir. Wenn du Kontakt mit mir hast, wenn du in meinem Wort bist und in meinem Wort liest, und das eben in 2. Korinther 3, dann ist mein Geist in dir. Wenn du das Kreuz kommst, dann kann ich dich reinigen. Und das ist das Zeichen, was Gott dir noch einmal neu vor Augen stellt, angesichts deiner Sündhaftigkeit und deiner Fehlerhaftigkeit, mit der du heute Morgen gekommen bist, einfach. Reinigung von der Schuld und Sünde. Und die Zeichen, die wir im Alten Bund gegeben haben, die so die Theologen das typologisch vorgebildet sind, das, was es im Neuen Testament meint, ist immer viel, viel größer und viel, viel herrlicher halt nicht. Dass eben die eine Hand von Mose unrein zu machen, wieder rein zu machen. Hey, gigantisches Zeichen. Aber was bedeutet das, die Schuld der ganzen Welt getragen zu haben? Eben in diesem Boten Gottes. Mose war ja auch ein Bote Gottes. In dem Boten Gottes nicht nur allein, sondern in dem Sohn Gottes, der eben die Schuld der ganzen Welt getragen hat, indem er sie reinigt von aller Schuld und Sünde, wenn sie an ihn glauben. Das dürfen wir in diesem Handzeichen sehen, in einem Zeichen der Macht zur Reinigung von der Sünde. Und ein drittes Zeichen, was uns gegeben ist, das ist das Wasser-Blut-Zeichen hier. Die ersten beiden Zeichen geht es darum, sie werden dir dann glauben, sagt Gott zu Mose, aber wenn sie dir dann doch nicht glauben, dann geh hin und nimm Wasser aus dem Nil und schüttet es auf den Boden und es wird zu Blut werden. Das ist ein ganz besonderes Zeichen. Wir wissen, dass es auch das Zeichen ist, was dann bei der ersten Plage eine Rolle spielt, vor dem Pharao. Und als er das nicht glaubt, ist sein Schicksal besiegelt halt nicht. Dann kommen die nächsten 9 Plagen und er geht in die Verdammnis, dieser Pharao halt. Aber das Volk Israel hat, nachdem es diese Zeichen gesehen hat, geglaubt. Das Wasser-Blut-Zeichen. Das Wasser aus dem Nil ist ein Zeichen für das Leben. Wer von Ihnen und euch schon mal in Ägypten gewesen ist halt und war auf dem Nil und hat das gesehen oder vielleicht schon mal bei Google Maps dann gesehen hat, so Karten halt, da wo der Nil fließt, da ist Leben. Und alles um den Nil herum ist bewässert, da ist Leben, da ist Landwirtschaft möglich halt. Nicht nur heute, auch damals. Nil bedeutete Leben. Alles weiter weg, das war tot. Und Wasser ist ja bis zum heutigen Tag, das wissen wir, Zeichen für das Leben. Auch wir bestehen zu 70% eben aus Wasser. Wasser bedeutet Leben. Und wenn dann Wasser aber auf den Boden fällt und wird zu Blut, dann steht Blut, wenn es außerhalb des Körpers ist, getrennt vom Körper, getrennt vom Herz, Zeichen für den Tod. Vergossenes Blut, was auf die Erde fällt, ist Zeichen für den Tod. Das ist immer wieder das, was auch im Alten Testament gewarnt wird. Kein Blut vergießen halt. Auch wir sagen das heute, an seinen Händen klebt Blut. Nicht? Das heißt, er ist des Todes schuldig, er hat schlimme Dinge getan halt. Ein Zeichen für den Tod. Das ist das, was hier der Hintergrund ist, dieses Wasser-Blut-Zeichens, dass hier gesagt wird, ich habe die Macht über Leben und Tod. Niemand anderes. Das ist das, was deutlich gemacht wird den Israeliten. Das ist das, was auch der Pharao verstanden hat, schon im ersten Zeichen, das aber nicht annehmen konnte halt. Und das ist das, was wir hören dürfen, dass unser Gott die Macht hat über Leben und Tod. Und auch hier tritt uns Jesus entgegen. Als Jesus getötet wird am Kreuz von Golgatha, kommt einer der Soldaten und stößt ihm von der Seite den Spieß in die Seite. Und dann heißt es, Johannes 19,34, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Blut und Wasser, normal kommt, wenn du eine Verletzung hast, kein Wasser raus. Aber aus seiner Seite kommt Blut und Wasser heraus. Ein Zeichen für dem, der dort am Kreuz hängt. Er hat die Macht über Leben und Tod. Im 1. Johannesbrief lesen wir über Jesus Christus. Dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Und das haben wir bei Jesus Christus. Er ist der Herr über Leben und Tod. Niemand anderes, nicht der Pharao in Ägypten, nicht unser eigener Arzt, nicht unsere eigene gute Ernährung, die wir machen halt, nicht unsere eigene Entscheidung. Es gibt nur einen, der Herr über Leben und Tod ist, der lebendige Gott. Übrigens, Symbole, die uns in den Sakramenten entgegentreten, das ist nicht umsonst, dass wir in der Taufe das Wasser haben, das Symbol des Lebens, aber am Abendmahl dann das Brot und den Wein, Wein als Symbol für das Blut, als Erinnerung an den Tod Jesu Christi. Und durch seinen Tod haben wir ewiges Leben. Er ist gekommen in Wasser und in Blut. Und er entscheidet an unserer Stellung zu ihm, ob wir denn Leben bekommen oder Tod bekommen. In unserer Kirche sind zweimal diese Intarsien draußen halt mit Jesus, dem Gekreuzigten, über dem Tod. Das ist ein Zeichen dafür, er ist der Herr über Leben und Tod. Und das ist für uns eine ganz banale, bekannte, nicht banal, weil sie klein wäre, sondern die ist gigantisch, aber eine bekannte Botschaft halt, aber die eben schon im Alten Testament auftaucht. Nochmal, Jesus sagt, sucht mich in den Schriften, sie sind es, die von mir zeugen. Und in diesen drei Zeichen, die Mose vor dem Volk Israel getan hat, die Mose geschenkt bekommt, eben bei seiner Berufung, da wird schon deutlich, wer Jesus Christus ist. Es gibt einen Dreiklang in diesen drei Wunderzeichen. Dass der Satan, das war das Erste, der besiegt ist, dass die Sünde, von der wir reinkommen können, als Zweites, und dass der Gott, der Herr über Leben und Tod ist. Und wenn Jesus für uns den Teufel überwunden hat, und wenn wir dadurch rein geworden sind von der Schuld und Sünde, dann schenkt uns der Herr über Leben und Tod das Leben. Das ist das, was ich lese, wenn ich diese Geschichte lese aus 2. Mose 4. Wenn ich diesen Dreiklang dieser drei Zeichen miteinander in Verbindung bringe und alle drei Zeichen aufeinander abgestimmt dann höre, dann ist es wie bei so einem Musikinstrument, dann kommt dieser herrliche Grundton der Bibel. Jesus Christus ist der Herr über Leben und Tod. Jesus Christus macht dich rein von deiner Sünde, er hat den Teufel für dich besiegt, wenn du an ihn glaubst. Denn diese Zeichen sind gegeben, damit das Volk glaubt. Nicht? Das war der Hintergrund. Mose sagt, sie werden mir nicht glauben. Und dann kriegt er diese drei Zeichen, damit sie glauben, dass Gott der Herr ist. Aber wie gesagt, das ist der Grundton des ganzen Evangeliums. Nicht nur damals für das Volk Israel, die das noch gar nicht fassen könnten, denn sie wussten nicht, wer Jesus ist. Aber wir dürfen Jesus kennen und wir wissen, was hier in diesem Dreiklang gemeint ist, eben, dass das der Grundton der Bibel ist, dass wir in unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus, den haben, der die Macht über Leben und Tod hat, der den Widersacher besiegt hat und uns reinmacht von unserer Schuld und dadurch ewiges Leben gibt. Das ist das, wenn wir hingehen und die Bibel lesen und versuchen, sie nicht nur als eine historische Urkunde zu verstehen, nicht nur zu gucken, wo hilft es mir denn jetzt, wo ist es Trost, das dürfen wir alles machen, gar kein Thema, sondern wenn wir immer wieder versuchen, Jesus zu finden, eben auch im Alten Testament, natürlich auch im Neuen Testament, immer wieder, in jedem Brief, überall, aber eben auch dort. Und dann, wie gesagt, das anzunehmen und das neu zu hören als den wunderbaren Grundton der Bibel, der uns überall entgegentritt, dass Jesus Christus der Herr ist über mein Leben, über dein Leben, über Leben und Tod. Und diesem Jesus Christus alle Ehre, Lob und Preis. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.